Guten Abend, freue mich, dass ihr wieder hier seid. Und bevor das Bild kommt, kann ich gleich noch, ich darf noch auf ein Büchlein hinweisen, das ich selber geschrieben habe. Das ist mein erstes und einziges. Und es ist wirklich ein Büchlein, es ist klein, dünn. Der Vorteil ist, man hat schnell gelesen. Und es ist ein Thema, das mich lange beschäftigt hat, nämlich wie wir über Sünde denken. So in christlichen Kreisen wird oft gesagt, ja, wir versündigen uns täglich unendlich unzählige Male. Und dann sind wir eigentlich ja immer frustriert im Prinzip. Wenn wir das ernst nehmen würden, dann müssten wir ja immer so als arme Würmchen auf der Erde rumlaufen, weil wir uns ja so hilflos jeden Tag unzählige Male versündigen und dann sagen wir am Abend, Gott, vergib mir alles, was ich jetzt Falsches getan habe. Und auf der anderen Seite sagen wir dann, jede Sünde ist gleich, wie gleich schwer, und wenn man das dann zusammen macht, dann heißt das eigentlich, ist das eine Banalisierung der Sünde. Wenn ich eh unzählige Male sündige und eh jede Sünde gleich schwer wiegt, dann kommt es auf eine mehr oder weniger eh nicht an, weil ich schaffe das sowieso nicht, ohne Sünde zu leben. Und das hat mich, ganz offen gesagt, immer etwas geärgert, weil ich finde, so, das kann nicht das Evangelium sein. Und dann habe ich eine Predigtreihe gemacht. Ich habe das lang vor mir hergeschoben, weil das ein bisschen komplex ist. Eine siebenteilige Predigtreihe, und das ist jetzt im Prinzip diese siebenteilige Predigtreihe. Sünde im Griff. Und die Idee ist eigentlich, dass wir befreiter leben als Christen und die Sünde ernster nehmen. So. Das ist die Idee. Draußen ist das, das kostet einen psychologischen Preis 9,95 Euro. Genau, ich habe den Preis nicht gemacht, aber es ist ein Verlag, der hier ganz in der Nähe ist, etwa eine Stunde von hier weg. Die haben, waren bereit, das dann zu drucken. So. Also die es gelesen haben, vielen hat es wirklich geholfen, weil das ist, wir sprechen viel von Sünde. In der Bibel ist auch von Sünde die Rede. Aber wir denken nicht vertieft darüber nach, wie wir das ausleben oder was das heißt, ganz konkret. Jetzt ist das Bild da. Gut. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Männer, die sich als geistliche Führer des jüdischen Volkes verstanden, ärgerten sich ständig über Jesus. Besonders stoßend fanden sie, dass Jesus gegenüber Sündern keine Berührungsängste hatte. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört, dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Das ist eine absolute Katastrophe für sie, weil das ist die Verunreinigung schlechthin. So schimpften sie. Und wer sich so verhält, konnte in den Augen von ihnen kein ernstzunehmender Lehrer des jüdischen Glaubens sein. Und Gott konnte in seinem Verhalten unmöglich gutheißen. Das war so ihre Sicht. Aber Gott ist anders als diese eingebildeten Menschen, die dachten, sie seien das Maß aller Dinge. Gott hat ein großes Herz für verlorene und randständige Menschen. Und das wollte ihnen Jesus mit verschiedenen Geschichten zeigen. Und eine dieser Geschichten, die Jesus diesen Männern erzählte, gehört auch zu den großen bekannten Gleichnissen. Übrigens muss ich jetzt noch etwas gestehen. Der barmherzige Samariter ist übrigens gar kein Gleichnis. Das haben wir so ein bisschen reingeschmuggelt. Jetzt kommen erst die Gleichnisse. Weil das ist eine Erzählung von Jesus, nicht ein Gleichnis, sondern es ist eine Begegnung der barmherzige Samariter. Aber jetzt, das ist jetzt ein Gleichnis. Aber ich hoffe, ihr seid jetzt trotzdem nicht frustriert. Auf jeden Fall ist diese Geschichte des verlorenen Sohnes so bekannt, dass selbst Leute, die noch nicht viel von der Bibel wissen, sie vermutlich einmal gehört haben. Und wie wir schon gehört haben, gibt es eigentlich zwei Söhne. Der bekanntere ist der Jüngere, weil das ist irgendeine dramatischere Geschichte, das sehen wir dann gleich. Und der zweite, das ist der Ältere. Der Ältere ist aber auch ein verlorener Sohn, das werden wir morgen sehen. Der ist nämlich auch sehr interessant, aber den kennt man dann nicht so gut. Den lernen wir besser morgen, dann lernen wir morgen noch besser kennen. Lesen wir aber zuerst die Geschichte des jüngeren Sohnes. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter den beiden auf. Das wird auch oft übersehen. Teilte es unter den beiden auf. Beide haben geerbt. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht und da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zu Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Und jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater? Viele. Und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gegen den Himmel und gegen dich mich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von weitem kommen, voller Mitleid, lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagt der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot und ist, und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der jüngere Sohn dieses Mannes wollte sich offensichtlich selbstständig machen. Vater, gib mir den Anteil am Erbe, das mir zusteht, oder am Erbteil, das mir zusteht. Diese Bitte war für die damalige Zeit offenbar nicht ungewöhnlich. Jedenfalls erzählt Jesus, dass das kein großes Aufheben ist. Also auf dieser Teilung des Erbes liegt gar kein Fokus in dieser Erzählung. Das wird einfach so hingenommen. Offensichtlich war das nicht so etwas Unübliches. Und der Vater teilte dann sein Erbe auf. Dem ältesten Sohn standen 2/3 des Erbes zu und der Jüngere bekam 1/3. Vermutlich hatte der Vater seinem Sohn Land, Haus und Arbeitsgeräte und Diener gegeben und damit hätte er sich unabhängig von seinem Vater eine Existenz aufbauen können. Doch das wollte er nicht. Er wollte die Welt kennenlernen und reisen. Und völlig unabhängig seinen eigenen Weg gehen. Innerhalb weniger Tage verkaufte er alles, was ihm der Vater gegeben hatte, und er zog mit dem Erlös in der Tasche in ein fernes Land. Auch in diesem fernen Land dachte er nicht daran, sein Vermögen gut zu investieren, um sich dort eine Existenz aufzubauen. Nein, dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Er verschleuderte gedankenlos seinen ganzen Besitz. In Saus und Braus heißt nichts anderes, als dass er ein zügelloses Leben führte. Er verschleuderte das Erbe seines Vaters und es war ihm egal, ob es dem Vater gefallen würde oder nicht. Wie wir wissen, schmelzen auch große Vermögen dahin, wenn man sich lediglich aufs Ausgeben konzentriert. Da gibt es ja auch Leute, die haben den Jackpot geknackt im Lotto und haben Millionen bekommen und am Ende hatten sie mehr Schulden, als bevor sie diesen Gewinn hatten. Wer nur ausgibt, hat dann oft das Nachsehen. Der hoffnungsvolle Aufbruch in eine schönere und freiere Welt endete folgerichtig in einem finanziellen Fiasko. Er war pleite. Dieser Sohn ist ein Bild für den Menschen, der sich nicht darum kümmert, was Gott gefällt. Sie haben sich solche Menschen von ihrem Schöpfer gelöst, wie es im Psalm heißt. Die Unverständigen reden sich ein, es gibt keinen Gott, wir können machen, was wir wollen. Diese Menschen meinen, das Leben ließe sich ohne Gott interessanter und glücklicher gestalten. Das ist die größte Lüge. Die Lüge nämlich, wenn du mit Gott lebst, dann wird dein Leben langweilig. Du kannst nicht Dümmeres machen, wenn du dein Leben vergeigen willst, als gottesfürchtig zu leben. Das ist die größte Lüge unserer Gesellschaft. Sie sagen sich, ich tue und lasse, was ich will, denn ich lebe nur einmal, denn morgen sind wir tot. Das ist die Lebensphilosophie vieler Menschen. Lieber kurz und kräftig leben, als lang und langweilig. Wer so lebt, bei dem fallen über kurz oder lang jegliche moralische Schranken. Was in diesem Moment Spaß macht, das ist gut. Das ist die moderne Vorstellung von Moral. Ich lebe nur einmal und jetzt muss ich das Leben auskosten und wenn etwas schwierig wird im Leben, dann gehe ich halt irgendwo anders hin, wo es einfacher ist. Wenn mir meine Frau nicht mehr passt, weil ich Schwierigkeiten habe, nehme ich halt eine andere. Ich lebe nur einmal. Ich darf das Leben nicht vertrödeln mit weiß ich was. Das ist die Moral, die heute weit verbreitet ist. Was Gott dazu meint, ist für viele Menschen völlig irrelevant. Sie meinen, sie wüssten selber, was ihnen gut tut. Und es gibt sogar in christlichen Kreisen diese Einstellung, dass wir die Moral bestimmen. Ich mache ja Singlearbeit in der Schweiz. Und da finde ich immer, habe ich noch nie einen Mann gefunden, der über Sexualität spricht, einen ledigen. Ich meine, ich als lang verheirateter muss Singles nicht über Sexualität sprechen und sagen immer, ja, der hat eine Frau zu Hause, der kann gut reden. Und dann ist mal ein Single gekommen. Mit einem anderen, die haben ein Buch geschrieben, haben die eingeladen, das Referat. Und dann habe ich ihn gefragt, würdest du mal über das Thema Sexualität sprechen? Dann hat er gesagt, ja, das kann ich schon machen, aber vielleicht ist es gut, wenn ich dir mal sage, wie ich darüber denke. Aber ich habe gesagt, ja, komm, sag mir mal, was du darüber denkst. Und dann sagte er mir, für mich ist das gar kein Problem, wenn ich mit einer Frau ins Bett gehe, wenn sie einverstanden ist und ich einverstanden bin, dann nimmt ja niemand Schaden daran. Das ist in einer Übereinstimmung, also unverheiratet. Und dann kann Gott auch nichts, hat Gott bestimmt nichts dagegen. Man fragt gar nicht mehr, was ist dann, wie sieht das Gott, sondern man fragt nur noch, was ist gut für mich, was gefällt mir, wenn es mir gefällt und ich das gut finde. Was will denn Gott sagen? Und wenn das selbst unter Christen Einzug hält, diese Moral, dann sind wir an einem ganz bösen Ort, an einem ganz bösen Punkt angekommen. Da habe ich ihm natürlich gesagt, nein, nein, komm lieber nicht. Das will ich natürlich nicht. Diese Moral will ich nicht stützen. Was Gott dazu meint, meinen viele Menschen, sei komplett irrelevant. Sie meinen, sie wüssten selber, was gut ist. Und dabei vergessen sie, woher sie kommen. Von wem sie ihre Gaben und Fähigkeiten erhalten haben. Dieser jüngere Sohn veranschaulicht mit seiner Lebensführung genau das, was Menschen machen, die sich von Gott gelöst haben. Er lebt aus der Kraft Gottes gegen Gott. Dieser junge Mann hat aus dem Erbe seines Vaters gegen seinen Vater gelebt. Und jeder Mensch, der ohne Gott lebt, lebt aus der Kraft Gottes gegen Gott. Denn jeder Atemzug, den jeder Mensch tut, ob er gläubig ist oder nicht, tut er, weil er das von Gott bekommen hat. Es ist ein Geschenk Gottes. Der Mensch lebt aus der Kraft Gottes. Dieser Sohn verbrauchte sein Erbe so, wie es seinem Vater nie gefallen hätte. So missbrauchte er das Erbe seines Vaters. So ist der gottlose Mensch. Er missbraucht das, was Gott ihm ins Leben hineingegeben hat. Statt Gott zu ehren, beleidigt er ihn durch seine Lebensführung. Das Resultat ist orientierungslose, beziehungsunfähige und egozentrische Menschen. Und weil Gott nicht sofort straft, bilden sie sich ein, es gäbe keinen Gott. Und sie machen weiter und weiter, weil das Urteil über böses Tun nicht sogleich ergeht, wird das Herz der Menschen voll Begier, Böses zu tun. Also der Spruch, Gott straft sofort, ist völlig falsch. Weil wenn das stimmen würde, wäre keiner von uns hier drin. Zum Glück straft Gott nicht sofort. Aber der Mensch bildet sich dann ein, wenn er nicht sofort straft, es gäbe keinen Gott. Am Schluss sind sie am Boden zerstört, obwohl sie alles gehabt hätten, haben sie keine Lebensfreude mehr und können keinen Lebenssinn mehr erkennen. Menschen werden zu seelischen und manchmal sogar zu körperlichen Wracks. Früher oder später, manchmal schon in dieser, aber sicher in der neuen Welt, folgt eine harte Bruchlandung, die all das vermeintlich Schöne und Spaßige verblassen lässt. So wie bei diesem Sohn. Vielleicht hätte sich dieser Sohn, als er pleite war, noch einigermaßen über Wasser halten können, aber zu seinem finanziellen Ruin kam noch eine große Hungersnot übers Land. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. Das Vermögen weg und jetzt noch diese Hungersnot, schlimmer hätte es ihn nicht treffen können. Verzweifelt suchte er Hilfe bei den Leuten jenes Landes und ein Mann war bereit, ihm einen Job zu geben. Aber was für ein Job? Er schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Das war ein brotloser Job. Denn sein Lohn reichte nicht, um seinen Magen zu füllen. Am liebsten hätte er Schweinefutter gegessen. Stellt euch das mal vor. Schweinefutter, nur schon wenn ich dran denke, könnte mir übel werden. Und das wollte er essen. Aber selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Das war wirklich eine harte Bruchlandung. Er wollte das Leben genießen und Spaß haben, lebt in Saus und Braus und nun sitzt er bei den Schweinen und bekommt weniger zu essen als die Schweine. Tiefer kann ein Mensch gar nicht fallen, kaum härter aufschlagen. Wenn ein Jude bei den Schweinen landet, dann ist er tatsächlich am tiefsten Punkt angekommen. Schrecklicher hätte Jesus das nicht schildern können, diese Geschichte. Bei den unreinen Tieren landet ein Jude. Mehr Demütigung und Erniedrigung ist kaum vorstellbar. Ich finde immer erstaunlich, wie Jesus mit diesen schlichten Erzählungen so unglaublich viel sagen kann. Jeder, der das hörte, der musste ja schaudern. Die Pharisäer, die Jesus zuhörten, dachten sich, dass dieser Mann im Recht bei den Schweinen sitzt. Dieser faule und verschwenderische Sohn hat nichts anderes verdient. Sie empfanden kein Mitleid. Denn das ist ja die gerechte Strafe für sein gottloses Leben. Doch an diesem tiefsten Punkt seines Lebens kommt dieser Sohn endlich zur Besinnung. Plötzlich denkt er wieder an sein schönes Zuhause und ganz besonders an seinen Vater. Er überlegt, wie viele Tagelöhner hat mein Vater? Und alle haben mehr als genug zu essen. Die werden gut bezahlt. Ich dagegen komme hier um vor Hunger. Sein Vater war reich und hatte genügend Arbeit, sodass er viele Tagelöhne beschäftigen konnte und sie auch noch gut bezahlt wurden, dass keiner hungern musste. Warum, dachte er, soll ich neben diesen Schweinen verhungern? Ihm war klar, dass er nicht als Sohn zu seinem Vater zurückkehren konnte, denn er hatte durch die Auszahlung seines Erbes das Recht als Sohn verwirkt. Aber vielleicht war sein Vater bereit, ihn als Tagelöhner aufzunehmen. Schlimmer als hier bei den Schweinen kann es ja gar nicht werden. Und so entschloss er sich, Folgendes zu tun. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, er suchte keinen anderen Arbeitgeber. Vater, ich habe mich gegen dich und den Himmel versündigt. Das ist ein Mann. Er übernimmt die Verantwortung für sein Leben und macht nicht andere für seinen erbärmlichen Zustand verantwortlich. Eine Haltung, die uns immer wieder begegnet. Schuld sind bekanntlich die anderen, die Gesellschaft, die Eltern, die Freunde, die Sozialämter, selbstverständlich auch Gott. Und er hätte auch noch die Hungersnot beschuldigen können. Und natürlich dann, dass Gott das zugelassen hat und weiß ich was. Dieser Sohn war bereit, die Verantwortung für sein verpfuschtes Leben selber zu tragen. Er hatte eingesehen, dass er gesündigt hatte. Und das trifft für jeden Menschen zu, auch dann, wenn wir nicht bei den Schweinen landen. Paulus sagt, alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Wir müssen nicht bei den Schweinen landen, um zu dieser Gattung Menschen zu gehören. Wir gehören alle dazu. Keiner von uns kann so gut sein, dass er sich vor Gott rühmen könnte. Man muss nicht warten, bis man bei den Schweinen gelandet ist, um Gott zu begegnen. Wenn du noch nicht umgekehrt bist und deine Schuld bekannt hast, dann kannst du das heute tun. Du musst nicht, liefere ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Dieser Sohn war wirklich runtergekommen. Ich kann euch auch sagen, der war dreckig und hat gestunken. Sein Vater rennt ihm entgegen, obwohl er sein Erbe verprasst hat. Seinen zerlumpten und verwahrlosten Sohn. Der Sohn, der ein zügelloses und moralisch verwerfliches Leben führte. Es würde uns ja nicht erstaunen, wenn die Geschichte anders ginge, wenn der Vater seinen Sohn nicht empfangen würde. Es würde uns nicht wundern, wenn der Vater einen Diener zu ihm schickt und ihn fragen lässt, was willst du da? Willst du noch mehr erben? Was soll das? Verschwinde! Du hast einen Erbteil, wir haben nichts mehr miteinander zu tun. So würden wir vermutlich die Geschichte schreiben. Das ist ja eigentlich zu erwarten. Wie reicher Mann seinem Sohn entgegenrennt, ihm um den Hals fällt und ihn küsst. Was für eine Szene. Kein Vorwurf kommt über seine Lippen. Keine demütigenden Handlungen erwartet er von seinem Sohn. Zuerst musst du jetzt Buße tun und dann überlege ich, was ich mache. Oder zuerst musst du ein Jahr bei mir arbeiten oder 7 Jahre, wie Jakob für seine Frauen arbeiten musste, für die eine 7, für die andere 7. Er hätte ihm zuerst Auflagen machen können, sagen, so jetzt machst du das und dann sprechen wir wieder miteinander. Aber nein, nicht einmal im Ansatz verlangt er irgendetwas von ihm. Er fällt ihm um den Hals und küsst ihn. Wenn sich in dieser Situation jemand gedemütigt hat, dann ist es wirklich der Vater. Der Sohn stammelt dann noch das hervor, was er seinem Vater sagen wollte. Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Und fröhlich sein. Nichts wollte der Vater von dem Vorschlag seines Sohnes wissen. Er ist sein Sohn und er bekommt wieder alle Zeichen der Würde der Sohnschaft vom Vater zurück. Das ist ein wunderbares Bild der Freude Gottes über einen Sünder, der zu ihm zurückkommt und wieder mit ihm leben will. Wie der Vater in der Geschichte auf seinen Sohn wartet und nach ihm Ausschau hält, so wartet Gott auf jeden Menschen. Denn alle Menschen, die Jesus den Rücken kehren, sind verlorene Söhne, die von Gott weglaufen und aus der Kraft Gottes gegen ihn leben. Aber im Psalm 53 heißt es, Gott blickt vom Himmel herab auf die Menschen. Er will sehen, ob es da welche gibt, die Verstand haben, nach ihm zu fragen. Ob es solche gibt, die das Hirn einschalten und mal überlegen, wer sie überhaupt sind und wer Gott ist und nach ihm fragen. Gott schaut heute auf diese Kirche. Er schaut, ob da Menschen sind, die nach mir fragen. Oder ob die nur gerne in die Kirche gehen. Gott wartet auf dich und wenn du noch nicht zu ihm zurückgekehrt bist. Und das Wunderbare, was Jesus diesen Pharisäern sagt, zu denen kommen wir dann morgen. Was er zu diesen sagt ist, dass es kein einziger Mensch auf dieser Welt gibt, für den es keine Hoffnung gibt, wenn er zum Vater zurück will. Selbst wenn ich im tiefsten Loch sitze und selbst wenn du da bist und denkst, ich habe mein Leben total vergeigt, das weiß es zwar niemand, aber ich weiß es. Und ich sehe nicht, dass ich würdig bin, um Gott zu begegnen. Dann sage ich dir, dann ist das ein falscher Gedanke. Egal, was in deinem Leben geschehen ist, wenn du zur Einsicht kommst und die Verantwortung für dein Leben übernimmst und zu Gott kommst, dann wird etwas Neues beginnen. Dann bekommst du ewiges Leben. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Endlich nun musst du alles abbüßen und ich werde dich einfach noch dulden. Nein, deshalb fordert Paulus die Kolosser auf, freut euch und denkt, und dankt ihm, dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe teilzuhaben, das er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. Die Pharisäer konnten diesen Vater nicht verstehen. Sie werden sich über die Wende in dieser Geschichte kaum gefreut haben. Die Pharisäer sind mit dem zweiten Sohn zu vergleichen, mit dem wir uns morgen Abend beschäftigen werden. Wir sehen in dieser Geschichte die großartige Liebe Gottes zu uns Menschen. Wir sehen, wie sich Gott über Menschen freut, die zu ihm zurückkommen. Wir können nicht genug dankbar sein, dass Gott ein liebender Vater ist, dass es nicht nur eine Farce ist, so ein frommes Blabla, sondern dass das Tatsache ist. Dass er jeden annimmt, der zu ihm zurückkommt, der die Verantwortung für den Mist, den er gebaut hat, übernimmt und sagt, jawohl, ich habe diese Entscheidung getroffen, ich bin schuld, ich habe dasselbe verursacht, dass ich jetzt da bin, wo ich bin. Aber jetzt möchte ich zu dir. Aber alle Fähigkeiten, die du hast und entwickeln konntest, die Grundanlagen hast du alle geschenkt bekommen. Du hast nichts aus dir selber gemacht. Du hast alles bekommen und du kannst das, was dir Gott geschenkt hat, dazu verwenden, auch ihm zu dienen und ihn zu ehren. Oder du kannst gegen ihn leben, du kannst Bücher gegen ihn schreiben, du kannst ihn verspotten, du kannst ihn verhöhnen. Aber du tust es immer aus der Kraft Gottes. Wenn wir das verstanden haben, was hier in dieser Geschichte geschah, dann verstehen wir, was Johannes in seinem Brief schreibt. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen. Und wir sind es tatsächlich. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, für das wunderbare Bild deiner Liebe und Barmherzigkeit. Dass du durch diese Geschichte, die Jesus, die wir auf uns geladen haben, das ist ein großes Geschenk und wir beten dich an. Amen.